Damit darf ich euch ganz herzlich zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts begrüßen. Heute bin ich ein wenig solo unterwegs bei der 58. Edition. Heute ein bisschen mal was Neues, was anderes. Auch grafisch, wie ihr sicherlich bemerkt habt. Ich denke mal, das wird auch unser neues Grafikelement bleiben. So wird es sich auch in Zukunft ein bisschen aussehen. So wird es in Zukunft ein bisschen aussehen. Aber natürlich noch ein paar Anpassungen, die getätigt werden müssen. All das sind nur ein paar Randnotizen, bevor wir so richtig ins Straight Talk Wireless 400 einsteigen auf dem Homestead Miami Speedway in Südflorida, unter den Palmen von Südflorida, wenn man so will. Und wir haben viel zu besprechen. Einen Hendrick-Doppelsieg, einen erstarkten Bubba Wallace, ein dramatisches Rennende für Ryan Blaney und auch jede Menge Verlierer in Südflorida auf dem Homestead Miami Speedway. Das muss man auch fairerweise so betonen. Es ist natürlich immer, ja, Gewinner und Verlierer wie klassisch NASCAR, wie klassisch Rennsport und Motorsport so ist. Aber fangen wir doch gleich mal mit den Gewinnern an. Kyle Larson führt seinen Teamkollegen Alex Bowman zum Doppelsieg, zum Hendrick-Doppelsieg, dem ersten dieser Saison. Ein wichtiger Erfolg für Kyle Larson, der sich damit natürlich für die Playoffs qualifiziert, beziehungsweise damit sein Ticket gelöst hat und schon sich damit auf den Herbst vorbereiten kann, zumindest ein bisschen mental vorbereiten kann, aber so einer, der wird natürlich noch ein paar Mal dieses Jahr gewinnen, bevor es in die Playoffs geht, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber wollen wir das Ganze ein bisschen strukturiert angehen? Natürlich, die große Szene, das große, Finale war, ein Alex Bowman überholt einen Bubba Wallace so 33 Runden vor Schluss, sieht lange Zeit wie der Sieger aus, beziehungsweise der sichere Führende des Rennens aus, bis ein Kyle Larson nochmal so ein bisschen durchs Feld findet, durch die Spitzenposition findet und wie ich finde, ein sehr gutes Rennen gezeigt hat in dem Aspekt, weil halt dieses klassische Wallriding, das er so perfektioniert hat, das ihn ja so immer auch ausgezeichnet hat, schon so Genessi-Zeiten war das sein Stil, das hat er genutzt, um den Bowman die Lücke zu ihm zu schließen, letztlich ein bisschen so auch in den Fehler zu treiben, wenn man so will, und zu überholen. Larson gewinnt das Ding völlig verdient, hat aber nur 19 Führungsrunden, wenn man so will. Das heißt eigentlich, ein Where Did He Come From Sieg, wenn man so will. Ein Abstauber will ich es nicht nennen, weil das war es nicht, weil das hat er sich dann schon erfahren, auch über seine Stage-Positionierungen. Stage 1, 4. Stage 2, 2. Wichtige Punkte gesammelt, natürlich für die Gesamtwertung. Aber dennoch so ein bisschen, er war jetzt nicht unbedingt der Mann, der die ganze Rennszene dominiert hat, das war dann doch jemand anderer, der deutlich die meisten Führungsrunden geholt hat. Aber sprechen wir auch ein bisschen über den Alex Bowman. Der Alex, der gute Mann, der hat fantastisches Rennen gezeigt, wie ich finde, mit 43 Führungsrunden, zweite in der ersten Stage, sechste in der zweiten Stage. Das hat nochmal bewiesen, dass er sich sehr wohl das Hendrick-Auto verdient. Das hat auch Jeff Gordon dann gesagt nach dem Rennen, dass man sehr stolz drauf sei, ihn im Team zu haben, dass man hart mit ihm arbeite, um die nächsten Schritte zu gehen, um ein Team um ihn herum, also um die Startnummer 48 aufzubauen, sodass man ihn noch weiter bringen kann, nochmal aufs nächste Level bringen kann. Ich finde, wie gesagt, Bowman ist der richtige Mann. Er hat noch immer ein bisschen Pech, dass er hinter Kyle Larson, William Byron und auch Chase Elliott im Team ist, dass die halt einfach so viel stärker sind, das muss man auch objektiv ein bisschen so sagen, sind, aber Bowman holt auch Siege, so ist es ja nicht, qualifiziert sich auch für die Playoffs und macht das, was er tun muss. So gesehen darf man hoffentlich auch in die nächsten Jahre, da rede ich bewusst vom Plural, bei Hendrick sehen. Aber wie gesagt, zweiter Platz, super Ergebnis, es müsste sogar aus dem Kopf raus schnell geschossen, ohne nachzuschauen, sein bestes Ergebnis gewesen sein. Das ist nochmal sicherlich ein Moralboost für ihn. Bubba Wallace wird Dritter. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, im Finale liegt er voran, hat ein super Rennen gezeigt, zusammen mit seinem Spotter Freddy Kraft. Super Kombination, super den Verkehr gemanagt, sich aus allem rausgehalten, eine super Linie gefahren, die Reifen nicht überstrapaziert, super Strategie natürlich bei 23 Level Racing. Er war so ein bisschen das Flagship-Auto an dem Abend, oder bei uns an dem Abend bei den Amerikanern drüben am Nachmittag. Und mit 56 Führungsrunden, genau wie Bowman, den Kritikern nochmal das Schweigen gelehrt, nochmal gezeigt, hey, ich bin da, ich bin sehr wohl einer, der sich dieses Cockpit verdient. Und ich bin guter Dinge, dass wir ihn sogar dieses Jahr sogar noch in der Victory Lane sehen, den Bubba Wallace. Weil ich glaube, dass genau die 1.5er sein Ding sein könnten. Ich glaube, dass er es gerade mit Städten, wo ein bisschen Progressive Banking herrscht, scheint ja sein Kunststück oder sein bestes Können zu stecken, sein Umsetzen, seine Erfahrung beziehungsweise seines Fahrstils auch so ein bisschen, hat man das Gefühl, kommt ihm entgegen auf Strecken mit Progressive Banking. Das alles wird, glaube ich, dieses Jahr noch wertvoll werden. Und zum Wallace muss man halt einfach klar sagen, dass er am Ende einfach Pech hatte, dass die Hendrick Boys gekommen sind. Also den letzten Restart natürlich angeführt, den letzten Restart von der ersten Startreihe aus aufgenommen, sofort den Start gewonnen, keinen Fehler gemacht, nicht mal einen Wandtusch hier, zumindest kann ich mich jetzt auf die Schnelle nicht daran erinnern, dass er sich dann nach dem Restart einen Wandtuschierer geleistet hätte. Also so gesehen hat er einfach wirklich ein bisschen Pech gehabt. Aber definitiv war er in der Verlosung um den Linksabbieger des Rennens. Den verrate ich natürlich nachher. Spoilers war nicht Wallace, das ging sich für ihn knapp nicht aus. Aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ihn dafür zu nehmen. Gehen wir weiter durchs Feld. Das Rennen habt ihr alle gesehen. Ich möchte ein bisschen über die Fahrer diesmal sprechen. Da gab es ein bisschen was anderes, wie gesagt, probieren. Ich möchte über Ryan Blaney auch ein bisschen sprechen. Und zwar, wie ihr ja wisst, ich bin jetzt nicht unbedingt der Nummer 1 Blaney-Fan. Gleiches gilt auch für Chase Elliott. Das hatte ich ja schon mehrmals veräußert. Ich respektiere aber sehr wohl beide und schätze beide für das, was die können fahrerisch. Weil du wirst nicht unabsichtlich Cup-Champion. Du bist kein Nasenbohrer, wenn du in Penske sitzt und Erfolge feierst. Also Ryan Blaney, fahrerisch definitiv auf absoluter Höhe, fahrerisch definitiv einer, der es drauf hat, und das hat er gestern nochmal bewiesen, 124 Führungsrunden, der Mann hat fast das halbe Rennen angeführt, wir hatten eine Renndistanz von 267 Runden, Blaney gewinnt Stage 1, dominant, fulminant fast schon, wie Dritter in Stage 2, bis dann ihm halt am Ende in der dritten Stage in Runde 207 der Motor hochgeht. Und das hatte so ein bisschen, ich nenne es mal, Dramatik. Ich will es nicht gebrochenes Herz nennen, das wäre jetzt zu viel. Aber man hat sich schon mitgefühlt, oder es gab dieses Mitgefühl, wo man dann doch sagen musste, als neutraler Fan, echt schade. Weil Blaney definitiv einer war, der zu den Siegkandidaten gehört hat. Also nach der Vorstellung definitiv. Er war vielleicht sogar der Top-Favorit drauf, wenn ihr mich fragt. Aber am Ende... Ich meine, der Motor, der Penske-Motor oder der Ford-Motor, muss man ja sagen, ist ein Ford-Aggregat. Das ging hoch wie einst die Honda-Motoren in der Ford-Senior der Formel 1, für alle, die ein paar Tage älter sind und natürlich auch damals noch dabei waren, in der Formel 1-Ära. Es war spektakuläres Bild, weniger spektakulär natürlich für für Ryan Blaney. Danny Hamlin war aber dahinter, der das sofort gesehen hat, die Situation als ersten Zeugen quasi wahrgenommen hat, so ein bisschen durch die Rauchschwade gefahren ist, ohne aber in die Wand zu rutschen, war auch beeindruckend, denn natürlich bei einem Motorschaden oder bei so einem kapitalen Motorschaden, den der Ryan Blaney hatte, das ist immer sehr groß die Gefahr, dass sich Öl auf der Fahrbahn verteilt. Gerade auf der oberen Spur, wenn man so nah an der Wand ist, an der Safer Barrier ist, ist immer die Gefahr sehr groß zu crashen. Blaney hat nicht gecrashed, Hamlin hat nicht gecrashed. Generell hatten wir gestern ein sehr ruhiges Rennen, muss ich auch sagen. Wir hatten ein Rennen, wo es keinen Unfall gab. Also wir hatten zwei Ausfälle motorbedingt, neben Blaney natürlich auch Carson Hosewa war. Und das waren noch die einzigen zwei Ausfälle. Also irgendwie gestern, es war halt ein zahmes Rennen, wo viel über die Strategie ging. Was mich natürlich freut, weil ich ein riesen Strategie-Fan bin, wo sich die Crew-Chiefs von Gustafson bis Rudy Fugel, also aus dem Hendrick, lagert James Small natürlich bei Joe Gibbs Racing, Adam Stevens und Zuste aus, also natürlich Rodney Childers dann bei Justin Haley am Kommandostand, also die ganze Palette dadurch an Crew-Chiefs, die dabei waren und ihre Fahrer versucht haben, natürlich die bestmögliche Strategie zu geben, finde ich, war das hochspannend in dem Aspekt. Viel, was auch, glaube ich, viele Fahrer gelernt haben, auch Crew-Chiefs gelernt haben. Ich meine, klar, Goodyear hat den Reifen gebracht, den man immer bringt auf Homestead oder seit es die Next-Gen-Ära gibt eigentlich auf Homestead bringt. Man hat mit einem 51-84er auf der linken Seite und einem 52-22er auf der rechten Seite gearbeitet. Das ist jene Kombination, die halt neben Homestead auch in Darlington zum Einsatz gekommen ist in der Vorsaison oder beim Coke 600. Das ist, ich sag mal so, inoffiziell die härteste Mischung, die Goodyear hat, oder Kombination, die Goodyear hat, weil sie halt einfach auf Strecken zum Einsatz kommt, wo entweder der Asphalt wie eine Käsereibe ist, das ist halt Homestead und das ist halt auch Darlington, oder wo die Distanz sehr, sehr lang ist, eben beim Coke 600, wo man halt kein Risiko eingehen will. Also, wenn ich sage von der härtesten Mischung, dann natürlich meine ich alles, was unter den Super Speedway fällt, also alles, was nicht mit Daytona, Talladega oder Atlanta zu tun hat, weil die natürlich anderen Belastungen dann standhalten müssen. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Wir machen weiter, wir schauen ein bisschen durchs Feld. Was hat sich sonst noch getan? Ich finde, sonst noch getan hat sich ein ANJ Allmendinger, und zwar auf Platz 7. Bärenstarkes Ergebnis, wichtiges Ergebnis für einen Allmendinger. Unglaublich, er ist der einzige Fahrer in der Next-Gen-Ära tatsächlich, der in allen vier Rennen in Homestead Miami in die Top 10 gefahren ist. Das wusste ich davor nicht, ich habe das auch gestern nur so ein bisschen Statistik-Info mitbekommen und ich fand das unglaublich. Und ich nehme den Linksabbieger vorweg. AJ Allmendinger ist mein Linksabbieger aus dem Grund, weil er einfach unauffällig Siebter geworden ist, Punkte gesammelt hat, eben diese, historisch in Anführungszeichen, viermal in Folge als einziger Fahrer in der Next-Gen-Ära in Homestead, Miami in die Top 10 gefahren ist, ein gutes Rennen gezeigt hat, unauffällig geblieben ist und für Colic halt einfach auch für die Moral, die Teammoral ein wichtiges Ergebnis eingefahren hat. Ich glaube, das ist auch eine Linksabbieger oder eine Meinung, die man sehr gut vertreten kann. Und damit, ja, auch ein Ryan Preece natürlich wäre in der Verlosung gewesen als Neunter. Auch bärenstarkes Rennen gezeigt in RFK-Verhältnissen. Deutlich besser gewesen als Team-Boss Brad Keselowski. Bei dem, wenn wir durchblicken, da schauen wir auf die 26 in die Ergebnisliste. Wie gesagt, ich habe da die Ergebnisliste so ein bisschen vor mir, damit ich da auch keinen Stuss erzähle. Chris Buescher, der Teamkollege, ist Sechster geworden. Also für RFK zwei Autos einen guten Tag gehabt, einen weniger guten Tag gehabt. Aber Brad Keselowski, muss man sagen, das zieht sich schon so ein bisschen wie ein Wurm durch die Saison. Ihm fehlen halt die guten Ergebnisse, die bleiben aus. Der ist, man muss es auch so sagen, der Teamboss hängt hinterher, hinter seinen Teamkollegen. In der Gesamtwertung kann man das sehr gut überprüfen oder nachsehen. Das ist halt irgendwie sehr, sehr schade, wie ich finde, aber der Mann wird halt nicht jünger und wenn Chris Buescher und Ryan Preece in ihren 30ern sehr wohl noch die Formkurve steigern können, dann wird es halt für Keselowski sehr, sehr schwer. Das andere ist, wer auch für mich eine sehr gute Überraschung war oder eine sehr schöne Überraschung war, war Justin Haley im Spire Chevy. Ich persönlich habe immer viel von ihm gehalten. Ich habe ja immer gesagt, passt mir auf den Justin Haley auf und die Kombination mit Rodney Chill, das ist für mich Gold wert. Also ich glaube, dass wir vom Haley viel sehen werden dieses Jahr. Durch Sachen wie Sieg oder sowas, da müssen wir uns schon ehrlich sein, das wird es nicht geben. Also solange nicht irgendwas komplett Verrücktes spielt. Aber ich glaube, dass der Haley so ein bisschen ein Career-Jahr haben wird, wie man so im Englischen sagt, so ein bisschen ein Hoch erleben wird. Natürlich auch mit Rodney Childs an der Seite, aber auch weil Spire so viel Schitte macht. Also man hat es gesehen, mit Carson Hose war die ersten fünf Rennen der Saison, was der für Ergebnisse holen konnte. Michael McDowell sogar zur Pole-Position ausholen konnte. Eben jetzt Haley 10. Also es summiert sich und ich glaube, dass Bayer so ein bisschen sich zum Dark Horse Team in Sachen Team des Jahres entwickelt, weil die halt einfach aus den Ressourcen, die sie haben, sehr, sehr viel machen. Und wie gesagt, Justin Haley Superergebnis als 10. kann ich nur mich wiederholen. Und damit wollen wir aber auch die Superergebnisse abschließen und ein bisschen auch in die negativen Ergebnisse schauen. Und allen voran natürlich Trackers. Dennis Suarez 22., Gysi 32. und Chastain 31. Für mich eine Katastrophe. Das definitiv Flop-Team des Rennens. Also schlechter geht es eigentlich fast nicht mehr. Es tut mir auch echt leid für Justin Marks und Trackhouse, aber man muss ehrlich sein, Van Gisbergen schaut im Rookie-Rennen gegen Riley Herbst. Gut, Riley Herbst ist 33. geworden, halt auch nicht besser. Auch nicht so dominant aus oder so gut aus. Ich habe da mehr von Gisbergen erwartet. muss ich offen und ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass er halt einfach noch sich sehr, sehr schwer tut auf den Ovalen, zumindest im Cup, dass er noch nicht so den Groove gefunden hat. Ross Chastain auch gestern, sind beide nicht in der Führungsrunde ins Ziel gekommen. Irgendwo komplett unteririsch, komplett unterm Radar. Das war, wie soll ich es nennen, peinlich wäre ein falsches Wort. Das will ich nicht sagen, das ist ein falsches Wort. Aber es war dann doch schwierig anzusehen. Es war nicht beeindruckend, es war nicht schön. Und ich glaube, das weiß man bei Trackhouse. Und auch Daniel Suarez, wie gesagt, 22. definitiv nicht das, was man sich erwartet hat. Man hatte schon im Quali, hatten alle drei Probleme, Suarez nur 33. qualifiziert, Chastain 25., Gisbergen 35. Also das war einfach nicht das Wochenende von Trackhouse und ich hoffe einfach, dass es nur noch bergauf geht. Es muss bergauf gehen, es muss mehr kommen, das wissen die auch. Gerade wenn es um die Playoffs geht, weil ich glaube, dass dieses Jahr der Playoff-Kampf enger wie nie zuvor sein wird. Ich glaube, dass wir dieses Jahr noch sehr, sehr viel Drama und Dramatik sehen werden, Überraschungssieger sehen werden. Ich glaube, Trackhouse hilft es auch vor allem nicht, dass einer wie Josh Berry im Wood Brothers Ford jetzt in den Playoffs ist und ein bisschen einen Überraschungsmoment gesorgt hat. Das ist natürlich ein Playoff-Platz, der jetzt weg ist. Und da wird sich Trackhouse halt über das Jahr lang machen müssen. Da wird man was finden müssen. Noch will ich eben über Riley Herbst reden. Auch bei ihm. Das kann nicht sein, dass ein Wallace Dritter wird, ein Tyler Reddick wird Achter und er als Neo 23-11-Pilot wird 33. Mit zwei Runden Rückstand. Das schaut halt einfach nicht gut aus. Es tut mir leid, Leute. Für alle Herbst-Fans, das schaut nicht gut aus. Also, da hätte mehr kommen müssen, aber für mich ist er nicht der schlechteste Toyota-Pilot. Er ist jetzt zwar auf dem Papier, es ist aber nicht in der Moral, finde ich, denn ich finde, dass der Ty Gibbs so dermaßen mit Platz 25 mal wieder gezeigt hat. What the hell? Die ersten sechs Rennen des Jahres ist er einmal in den Top 20 gefahren und das war ein 16. Platz beim Daytona 500, wenn ich das jetzt korrekt im Kopf habe. Das heißt, nicht ein einziges Top 15 Ergebnis, geschweige Top 10 etc. in den ersten sechs Saisonrennen, das geht nicht. Das geht in einem Gips-Auto nicht, es tut mir leid. Also der Mann sitzt irgendwie nur drin, weil sein Opa das ganze Team führt und besitzt. Sein erster Sieg ist auch längst überfällig, wie viele Chancen der schon drauf hatte. Es tut mir leid, aber Ty Gibbs grenzt ein bisschen an dem Season-Bust. Ich hatte Ty Dillon eigentlich am Anfang des Jahres als den Bust des Jahres prognostiziert. Ich glaube, nach den ersten sechs Rennen, ich weiß, das ist früh, die Saison ist lang, es kann noch viel passieren, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Ty Gibbs im Ty-Duell, vielleicht wird es ja ein Ty, Wortspiel, sich da so das mit dem Dillon dann ausmacht, mit Ty Dillon, wer der Schlechtere der beiden ist. Auch natürlich unter Rücksicht des Materials und welche Möglichkeiten man hat und natürlich des Talents. Aber ja, wie gesagt, ich maßlos enttäuscht eigentlich auch von Ty Gibbs gewesen und auch, damit kommen wir auch, glaube ich, zum wichtigen Thema, zum ganz wichtigen Thema des Abends, Kyle Busch, denn man muss vorne wegschießen, diese Aufnahme ist um 20 Uhr oder kurz vor 20 Uhr Montagabend mitteleuropäischer Zeit entstanden, das heißt, bevor Kyle Busch den Tweet abgesetzt hat, was er denn zu announcen habe. Das bedeutet, dass wir darauf nicht eingehen können, aber Kyle Busch als 21. hat wieder mal keine gute Figur gegeben. Stattdessen hat sein Teamkollege Austin Dillon gute Figur gegeben, ist teilweise in den Top 10 mitgefahren, ist am Ende 13. geworden, hat sich super präsentiert, was er nicht oft tut, aber hat es. Und Kyle Busch ist mal wieder hinter den Erwartungen geblieben. Ich glaube, dass der Kyle Busch langsam merkt, dass der Zenit schon lang zurückliegt, den er bei Gips-Zeiten hatte. Es tut mir halt leid für ihn. Es tut mir echt leid, auch wenn er mit Asia schon Rennen gewonnen hat. Aber ich glaube, es neigt sich langsam auch dem Ende entgegen. Ich glaube, er weiß, er wird nicht mehr viel reißen. Ich glaube, er wird auch nicht mehr viel holen. Ich glaube, das mit Siegen sollten jetzt eher so ein Sieg die Saison ist realistischer als zwei oder drei bei ihm. Ich glaube, das kann man auch fairerweise so sagen. Er hat irgendwie einfach das Konzept noch nicht gefunden, wie er mit RCA erfolgreich ist. Und zwar öfter erfolgreich ist. Wie gesagt, wir hatten es ja erwähnt. Er hatte ja schon Siege, aber letzte Saison ohne Sieg zu beenden, ist schon heavy, auch für ihn. Und man kann nur die Daumen drücken für alle Busch-Fans. Ich will ihn nicht bashen. Es ist halt einfach objektiv, muss man halt echt sagen, dass die Leistung aktuell ein bisschen ernüchternd sind. ein bisschen den Bach auch runtergehen, das muss man leider so sagen. Ich hoffe es persönlich, dass ich dann irgendwann falsch liege und sagen kann, hey, der Kyle Busch kann doch noch gewinnen, aber naja, ne? Die Zeit wird es uns verraten. Damit aber auch, eigentlich dürfte es mit der kurzen Folge gewesen sein, außer dass natürlich es eine kuriose Szene in der Boxengasse gab und wir auch eine Austin Hill News haben. Und zwar erstens die Boxensituation. Logano und Josh Berry stehen plötzlich falsch herum in ihren Boxenstellen drin. Was ist passiert? Es gibt natürlich einen Boxenstopp unter Gelb. Alle kommen gleichzeitig an die Box. Und da Homestead nicht unbedingt die breiteste Boxengasse aller im Kalender ist, die gehört sogar zu den engsten, gab es eine Four-Wide-Situation und bei einer Four-Wide-Situation verliert halt immer irgendwer. Diesmal haben zwei Leute verloren, nämlich eben Josh Berry und Joey Logano, die dann halt extra Zeit in der Box verloren haben, nochmal in den Boxenplatz aufgesucht haben, Reifen wechseln lassen, beziehungsweise fairerweise kontrolliert haben, ob eh nichts beschädigt wurde. Das muss man so korrekt hinstellen. Irgendwie ist Homestead prädestiniert dafür. Das gab es ja schon mal, wenn wir uns erinnern. Ich glaube, zwischen Truex und Larson vor ein paar Jahren, wo der Truex dann falsch rum in seinem Boxenplatz stand. Da gibt es tatsächlich von Joe Gibbs auf Instagram oder in sozialen Medien gibt es ein älteres Video davon oder Reel davon. Da muss man schon ein bisschen länger durchscrollen, bis man das findet. Aber da wurde das tatsächlich unter den Boxenleuten von Truex damals so witzhaft oder scherzhaft analysiert, nicht bearbeitet, aber nochmal durchgegangen, wo ein Boxmitglied ein bisschen Spaß draus dreht hat, was da vorgefallen ist. Es wurde ja Gott sei Dank niemand verletzt, das heißt, man kann ja ein bisschen drüber scherzen, das ist in der Situation erlaubt, aber es hat so ein bisschen daran erinnert. Also Homestead scheint da wirklich so ein bisschen prädestiniert dafür zu sein. Und apropos prädestiniert, Austin Hill wird dieses Jahr wieder Cup fahren, 5 Gaststarts machen für Richard Childress Racing. Wen überrascht es? Natürlich der Xfinity-Pilot, der wieder mal zu den Top-Favoriten auf den Titel in der zweiten Liga zu denen gehört. Und das nur so als Einmeldung. Die kam nämlich heute Abend so rund um 20 Uhr, kurz vor 20 Uhr, die Einmeldung, dass Austin Hill dieses Jahr wieder ein paar Cup-Gaststarts machen wird. Ansonsten, Rechtsabbieger bin ich heute noch schuldig. Ich hatte es erwähnt, eigentlich Trackers, Ty Gibbs, also die ganze Ecke da. Das muss man wirklich so sagen. Grund habe ich genannt und ansonsten darf ich mich verabschieden. Die Folge alleine hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ich alleine kannst du nicht diskutieren. Alleine musst schauen, wo es bleibst, auf gut Deutsch. Alleine musst halt das durchgehen, was du im Kopf hast, und ich denke mal, dass wir es irgendwie geschafft haben, und ich denke auch, dass wir da eine lustige Folge gehabt haben, eine informative Folge, wie gesagt, mal ein bisschen was anderes, und ich hoffe mal, dass ich nächsten Montag mit meinen Kollegen wieder da bin oder meine Kollegen wieder da sind, natürlich, die sich natürlich entschuldigen lassen. Es hat einfach privat bzw. beruflich und wegen der Uni nicht funktioniert. Da muss man ein bisschen Nachsicht haben natürlich. Wir sind halt natürlich ein Hobbyblog und das Ganze aus Spaß, aus der Liebe zum Sport und zur Freude für euch auch so ein bisschen. Deshalb darf ich mich verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und für alle, die es natürlich am Dienstag hören oder im Laufe der Woche hören, eine schöne Woche. Das Übliche, wie immer, samstags der Vorschaubericht etc. Sonntags hören wir dann uns auf X im Hashtag, wie immer, alles beim alten Spiel, und bald geht es ja auch los dann mit der Euronesca. Da werden wir auch so ein bisschen eine vielleicht kleinere Folge, eine Spezialfolge machen zu Euronesca, ein bisschen was, worauf wir hinausschauen und. Und bis dahin, macht's gut, macht's besser als ohnehin schon, und tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.